Herzlich willkommen bei Beef im Bunker Teil 2, unser Special zur OB-Wahl am 28. September. Wir begrüßen unsere Gäste heute, Amtsinhaber Thomas Westphal von der SPD und seinen Herausforderer Alexander Kaluti von der CDU. Herzlich willkommen bei den Nordstadt-Bloggern.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo. Wir sind Lukas Pazzini
und Alex Völkel. Wir führen heute durch den Abend. Lukas, was machen wir denn heute?
Was wir heute machen, sehr wichtige Frage. Wir werden unter anderem über die Themen Wohnen und Arbeiten, Flächen in Dortmund, Sicherheit und Ordnung, Bildung, Klimaschutz und den Kommunalwahlkampf insgesamt sprechen. Aber zuerst eine Frage als Warm-up. Und zwar, Sie haben ja jetzt beide sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und uns liegt natürlich Ihr Verhältnis sehr am Herzen. Deswegen die Frage, was haben Sie in der Zeit aneinander schätzen gelernt? Herr Westphal, beginnen Sie doch bitte.
Ich schätze immer sehr, wenn der Herausforderer anfängt.
Das ist eine sehr billige Ausflucht, aber wir lassen es mal gelten.
Was ich schätzen gelernt habe, ist, dass wir durchaus einen sachlichen Umgang pflegen. Ich würde ihn als professionell bezeichnen. Und das ist gerade, finde ich, in heutigen Zeiten, wo es manchmal darum geht, sehr so in die Eisen zu steigen, rein zivilisatorisch schon mal eine ganz gute Grundlage.
Vielen Dank. Herr Westphal, Ihre Ausrede gilt nicht mehr.
Nö, war ja auch keine Ausrede. Dann bitte. Das ist ja immer ganz nett, weil wir haben tatsächlich, ich glaube, zusammen, ich habe 25 oder so Runden war es. Wir waren immer in unterschiedlicher Zusammensetzung und sehr häufig durfte ich dann immer anfangen. Und dann denke ich immer auch, es war ganz nett, wenn andere auch mal anfangen. Und über die Zeit haben wir uns ja tatsächlich kennengelernt und ich glaube, wir haben immer klar und deutlich und offen miteinander gesprochen. Da ist nichts zwischen uns, alles gut.
Dann möchte ich aber direkt daran anschließen, was stört Sie am jeweils anderen?
Ja, persönlich stört mich an Herrn Kaluti gar nichts. Also er ist einfach nur in der falschen Partei.
Herr Kaluti?
Also persönlich muss ich das genauso sagen, da stört mich auch nichts. Und ansonsten finde ich, ist das Amt nicht so ausgefüllt, wie ich es ausfüllen würde. Und deswegen trete ich ja auch an. Und das sind, glaube ich, die Differenzen, die wir miteinander haben.
Wunderbar.
Bevor wir in unsere eigenen Themen und Fragestellungen einsteigen, Sie haben ja gerade gesagt, so Pi mal Daumen, 25 Runden. Welche, gab ja viele Fragestellungen, aber welche Fragen oder Themen haben Sie denn vermisst in den Runden, Herr Westphal?
Ja, es sind tatsächlich viele Themen nicht wirklich ausreichend angesprochen worden. Wir sprechen heute ja vielleicht nochmal intensiver über auch soziale Fragen, wie zum Beispiel auch Einsamkeit in dieser Stadt. Wie die Frage auch des Wohnungsbaus, das sind Themen, die nicht so häufig zum Zuge kamen. Sportinfrastruktur zum Beispiel spielte eigentlich, ich glaube, nur beim Stadtsportbund eine Frage, eine Rolle in den sonstigen Diskussionen leider zu wenig. Aber wir können ja heute ein bisschen aufholen.
Ich muss sagen, dass wir eigentlich schon ein ziemlich breites Themenspektrum immer abgearbeitet haben. Da war Kultur dabei, da war natürlich auch Sicherheit dabei, da waren verschiedenste Bereiche dabei. Ich würde mal sagen, das war ein guter Mix. Natürlich brennen den Menschen in dieser Stadt bestimmte Themen besonders auf den Nägeln oder unter den Nägeln. Und von daher kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich fand das von dem Themenmix absolut okay.
Vielleicht einige Infos, um das sozusagen vielleicht in der Diskussion ein bisschen abzukürzen. Drei Fakten zur Dortmunder Wirtschaft. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wächst seit 20 Jahren stetig. Der Strukturwandel hat funktioniert und wir liegen mit den Wachstumsraten da über dem Landestrend. Fakt 2, trotz negativer Schlagzeilen bleibt Dortmund ein starker Wirtschaftsstandort. Unternehmen investieren, erweitern und siedeln auch neu an. Fakt 3, das Gewerbeflächenpotenzial ist nahezu ausgeschöpft. Unternehmen stoßen jetzt schon an Platzprobleme und große Neubauprojekte werden künftig in dem bisherigen Umfang kaum mehr möglich sein. Daher zur ersten Frage. Wie wollen Sie die Bedarfe der Wirtschaft befriedigen, Herr Kaluti?
Ja, wir müssen an die Flächen ran. Und ich denke, es gibt ja bestimmte Brachflächen, die dafür nach wie vor geeignet sind. Und da fällt mir vor allem jetzt erstmal ein, Groppenbruch, das ist eine städtische Fläche, die ist eigentlich auch durchgeplant und hier könnte man anfangen. Und da geht es mir eigentlich eher darum, dass wir die viel, viel offensiver vermarkten können und vermarkten müssen. Einmal an neue Unternehmen, die wir auch nach Dortmund bringen sollten. Ich finde, da müssen wir viel offensiver vorgehen mit der Wirtschaftsförderung. Herr Westphal hat ja gesagt, ich war ja früher mal in Bayern und da sieht man, wie man das strategisch gut anfangen kann. Nämlich, dass man zusammen mit den Landesbehörden arbeiten kann, dass man international arbeitet und dass die Wirtschaftsförderung in der Hinsicht viel, viel mehr nach draußen geht. Sie ist mir in der Hinsicht viel zu defensiv aufgestellt. Und dann gibt es ja weitere Flächen, die es eventuell gibt. Es gibt anscheinend, entnehme ich der Presse, Bewegungen bei der HSB-Fläche. Da muss man mal sehen, wie sich dann die Einigung herstellt mit der Thelen-Gruppe. Aber der Weg muss auf jeden Fall sein, dass wir mehr Unternehmen hierher bekommen, weil wir auch unsere einmal die Arbeitslosigkeit dadurch senken können. Die ist nämlich gestiegen seit 2020. Wir waren da bei 11,4% und sind jetzt bei 12,2%. Das heißt, wir haben mehr Menschen außerhalb der Arbeit. Die müssen wir in Arbeit bringen. Und das in einer Stadt, die natürlich wächst. Und gleichzeitig sichern wir damit unsere Steuereinnahmen. Und wenn man sieht, dass wir jetzt mal gerade an der Haushaltssicherung vorbeigeschrammt sind, müssen wir uns viel, viel mehr auf die eigenen Stärken berufen und beziehen. Und deswegen müssen wir da absolut ran. Es ist eine enorme, es ist eigentlich die Priorität für mich, für den Wirtschaftsstandort in Dortmund.
Ihre Kerndisziplin, sagten Sie gerade. Was sind da Ihre Vorstellungen?
Na, erstmal ist es wichtig, das, was Sie gesagt haben, dass wir seit längeren Jahren tatsächlich Jobmotor sind in Nordrhein-Westfalen. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten immer weiter gewachsen ist. In den Unternehmen, die hier häufig auch erst entstanden sind, die also gar nicht Ansiedlungserfolge waren, die gab es auch, aber der Großteil der beschäftigten Wachstumszahlen kommt aus dem Bestand, aus den mittelständischen Unternehmen, die schon hier sind. Materna, Adesso, Thyssen-Nucera, die es hier im Kern schon gab, alles das sind so Beispiele dafür, wie das gewachsen ist. Und dafür war die Strategie Flächen für Themen immer richtig. Das war Phoenix West, das war die Westfalenhütte und das wird auch das HSP-Gelände werden. Das wird so sein. Das wird Wohnen sein, gemischt mit gewerblicher Nutzung, aber da eben Büro und nicht unbedingt Produktion und nicht klassische Herstellung, wie wir das vom Phoenix ja auch kennen. Übrigens eins der schönsten Gewerbegebiete, das wissen die Menschen gar nicht, die wir in Dortmund haben. Das ist ja nicht nur Wohnen, sondern wir haben da 200 Unternehmen mit 2000 Beschäftigten am Phoenixsee. Ist ein wichtiger Bereich. Die Speicherstraße ist noch gar nicht richtig erkannt worden. Das wird ein großes Gelände für digitale Unternehmen, auch Mittelstand, das sich gegenseitig unterstützen kann. Das wird eine Keimzelle für neue Unternehmen, da bin ich ziemlich sicher. Dann haben wir noch Flächen auf der Westfalenhütte, die noch bei ThyssenKrupp oder einem zweiten privaten Eigentümer sind. Da sind wir in Gesprächen, weil das ist eine bereits bestehend gewerblich genutzte Fläche. Da können wir unsere große Fähigkeit aus ehemals genutzten Flächen wieder neu auch entfachen. Das werden wir da tun, da wollen wir ran. HSP ist schon erwähnt worden, die Gespräche laufen. Und dann ist ein nächstes wichtiges Projekt das Thema Weißes Feld. Das ist direkt am Technologiezentrum. Da ist jetzt ja schon eine Dependance entstanden und auf der anderen Seite gibt es eine gleich große Fläche und die wollen wir entsprechend auch entwickeln für ein neues Thema Technologiezentrum direkt vor der Tür des Alten weiterentwickeln. Wenn wir das alles schon geschafft haben, haben wir schon einen großen Schritt gemacht. Und dann werden wir uns sicherlich auch nochmal mit Freiflächen beschäftigen. Das haben wir jetzt ja die letzten 3 Jahre mit einer gesamten Flächenstrategie, mit allen Ratsfraktionen, mit den Fachleuten, mit den Verbänden rauf und runter diskutiert. Und ich glaube, da werden wir auch einen Weg finden, wenn dann die anderen so weit vollgelaufen sind, dass wir dann auch eine nächste Fläche haben. Deswegen bin ich sicher, in den nächsten 20, 30 Jahren ist es gesichert, dass die Dortmunder Unternehmen weiter wachsen können. Die Rahmenbedingungen setzen wir. Das andere müssen wir natürlich in der Wirtschaft schaffen, aber auch da sind wir immer Begleiter.
Und doch möchte ich da kurz einhaken, weil Ihre Fraktion und auch zusammen mit den Grünen und den Linken am 3. Juli beschlossen hat, dass eben diese Flächen nicht mehr für Gewerbeansiedlungen bereitgestellt werden. Also widerspricht sich das so ein bisschen?
Ist ja nicht richtig.
Weil da gab es ja auch einen großen Aufschrei, sogar von der IHK mit einem großen Interview, wo es irgendwie hieß, dass es genau dieser Weg in der Sackgasse ist, weil man sich damit von den Unternehmensansiedlungen abschneidet und dementsprechend auch von der wirtschaftlichen Entwicklung. Und da muss man da schon irgendwie sagen, dass wir hier einen Dissens haben, weil wir eben als CDU hier in die Offensive gehen wollen. Und das ist schön, wenn Sie das teilen, aber leider hat da Ihre eigene Mannschaft nicht mitgemacht.
Ja, das sind so Erzählungen. Also es ist einfach nicht richtig. Der Beschluss des Rates lautet, und das habe ich gerade wiedergegeben, wir wollen natürlich Flächenpotenziale für diese Stadt zur Verfügung stellen in diesem Dreischritt. Erster Schritt, Verdichtung bereits im Bestehenden, die habe ich schon eben erwähnt. Zweiter Schritt, Zukauf von großen Gewerbeflächen, die es jetzt schon gibt. HSP ist ein Thema, Westfalenhütte das zweite, habe ich gerade erwähnt. Und dann sehen wir ja, wie viel Hektar Entwicklungsfläche wir dann haben. Wenn das nicht ausreicht, machen wir den dritten Schritt in die Freifläche. Das ist einfach, wie ich finde, angemessen und auch mit Augenmaß gemacht, weil wir die Perspektive sicherstellen, ohne sofort in die Freifläche gehen zu müssen, weil das ist erstmal gar nicht notwendig. Und das ist eine gute Vorgehensweise, die das sichern wird.
Und der Beschluss geht in eine andere Richtung.
Deswegen ist das also eigentlich, wie gesagt, so nicht richtig, was Sie darstellen, sondern die Vorgehensweise passt und das wird so funktionieren.
Dann ist es erstaunlich, dass die IHK Sie wirklich vehement dafür kritisiert
hat. Ja, das kann schon mal passieren, dass man da
dass auch die IHK das auch falsch verstanden hat.
In der Tat, weil es in der Tat eine längere Diskussion war. Ich will nur sagen, wir haben 3 Jahre diskutiert. Die IHK war dabei. Übrigens bei den Diskussionen über die brechende Niederung habe ich Ihre Stimme nicht gehört.
Weil wir bei der brechenden Niederung auch nicht dabei gewesen sind. Weil wir immer gesagt haben, es ist im RVR nie in dem Entwicklungsplan gewesen.
Man kann sich
Fuß
machen, wenn es darum geht, mit
und,
Menschen
und
zu reden.
Nee, aber das war von
aber
Ihnen falsche Entscheidung.
Aber wenn es darum geht, einfach was zu fordern, sind Sie immer vorne dran.
Da haben Sie sich ein bisschen eine blutige Nase geholt.
Dann sehen Sie, das kann man ja sagen, blutige Nase. Ich habe mit den Menschen gesprochen, weil ich versucht habe, das, was Sie theoretisch beschreiben, praktisch zu benennen. Diese Stadt braucht Wirtschaftsentwicklung. Und wenn wir mit euch darüber reden, dann kann ich ja verstehen, wenn ihr sagt, bei euch nicht. Aber bitte nehmt doch diese Perspektive mal mit ein, dass die Stadt das braucht. Und das war auch durchaus machbar, mit den Menschen darüber zu reden. Das brauchen wir für einen Konsens. Wir werden das auch beim Groppenbruch brauchen. Wenn Sie das jetzt mal eben so locker vorschlagen, glauben Sie doch nicht, dass es da keine Bürgerinitiative gibt,
aber
die da mit Ihnen
darüber
spricht.
Aber wir hätten uns auf Groppenbruch konzentrieren können. Schließlich ist das schon durchgeplant. Ihre Strategie für die brechende Niederung, da wurden Sie ausgeruht.
Es endet doch,
weil Sie in der Hinsicht eigentlich die falsche Fläche angesprochen haben.
Sie werden auch ausgeruht, wenn Sie das in Groppenbruch machen, weil es Menschen gibt, die es nicht haben wollen. Sie müssen sich damit beschäftigen, wie Sie Menschen überzeugen, die nicht Ihrer Meinung sind und nicht immer sagen, ich weiß es besser.
Nein.
Aber ist gut, das werden wir dann ja sehen. Das ist ja ein sehr schönes Thema, was der neue Rat machen kann. Sie sagen, Sie haben da Dissens. Sie haben natürlich auch Dissens mit Ihrem Projektpartner. Einer von vielen Punkten, mit dem Sie einen Projektpartner, den Grünen, Dissens haben. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch im Laufe des Abends drauf zu sprechen, auf andere Themen, wo es vielleicht auch nicht so ganz harmonisch war. Mit der Bitte um kurze Antwort, weil die Frage möchte ich an der Stelle auch stellen, weil die fast nie gestellt wird. Welche Rolle soll dabei gute Arbeit spielen, nämlich vor allem gut bezahlte, tarifgebundene Arbeit? Weitere Logistikparks sind da ja wohl nicht die Antwort.
Gute Arbeit spielt eine ganz zentrale Rolle, das ist ganz entscheidend dafür. Aber ich will nochmal sagen, das, was wir an Aufwuchs haben an Arbeitsplätzen, sind in der Regel tarifgebundene, hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und mit der Logistik, wir haben einen Beschluss gefasst im Rat, der erst schon 4 Jahre alt ist und gesagt hat, wir wollen nicht weiter monokulturelle Flächen für Logistik ausbauen. Nicht, weil wir der Logistik nicht trauen und diese Arbeitsplätze einfach nicht haben wollen, sondern weil wir bereits fast 40.000 Arbeitsplätze in der Stadt haben, die an Logistik gebunden ist. Und wir wissen, was in der Logistik an Technologieentwicklung ist. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass es irgendwann in dieser Stadt einen großen Bereich gibt, der durch Technologie komplett verändert wird, in der Disruption sozusagen, und wir dann 40.000 Menschen haben, die tatsächlich um ihre Arbeit bangen müssen. Deswegen haben wir gesagt, nicht an der Stelle noch weiter. Aber wenn wir Amazon-Lager zum Beispiel auf der Westfalenhütte nehmen, dann haben genau dort sehr viele Menschen aus der Nordstadt, die bis dahin jahrelang keine Arbeit gefunden haben, Arbeit gefunden zu guten Löhnen. Also es ist nicht immer schwarz und weiß und deswegen ist die Logistik, wie sie da ist, erstmal gut. Aber wir wollten kein neues Klumpenrisiko entstehen lassen. Das war der Hintergrund.
Herr Kaluti?
Ja, ich möchte eigentlich mal eine Lanze für die Logistik brechen, weil sie bietet viele, auch gute Arbeitsplätze an, gerade im Bereich der niedrigen Qualifikation. Aber natürlich sind gut und tarifrechtlich gebundene Arbeitsplätze das Ziel. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir investieren in Technologieunternehmen, die hierher kommen sollen, im Bereich von KI, im Bereich zum Beispiel gerade auch von Pharma, wo sie wirklich hochqualifizierte Leute haben, ist das die Strategie, die wir brauchen, um diesen Standort auch zu sichern. Und wir haben die besten Voraussetzungen damit, weil wir einen Studiengang, der hervorragend ist, an der TU haben. Wir haben kleine Cluster und das ist eigentlich unser Nukleus für gute Arbeitsplätze. Und wir dürfen eins auch nicht vergessen, und zwar das Handwerk. Wir müssen auch das Handwerk, wir dürfen das Handwerk nicht vergessen. Das Handwerk bietet hervorragende Arbeitsplätze mit hervorragenden Gehältern. Und deswegen finde ich es schade, wenn zum Beispiel, wie ich vor kurzem mitbekommen habe, ein Handwerksunternehmen nach Holzwickede abwandert, weil es hier keine Flächen für die Expansion bekommen hat. Das finde ich ist für uns wirklich, wirklich eine ganz, ganz bitterböse Botschaft. Und da möchte ich auf jeden Fall dagegen vorgehen.
Stichwort Flächen ist natürlich auch ein Thema beim Thema Wohnen, Wohnungsbau. Dortmund eine wachsende Stadt. Doch wo sollen die Menschen wohnen, wo soll gebaut werden? Nachverdichtung ist ein Problem, ist möglich, Stichwort Baulückenkataster, aber der Widerstand immer sehr groß. Brauchen wir neue Neubaugebiete oder sogar einen neuen Stadtteil, Herr Kaluti?
Wir brauchen alles. Wir brauchen sowohl Nachverdichtung, wir brauchen sowohl Aufstockung. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde sehr interessant, auch darüber nachzudenken, was die Umwandlung von ehemaligen Büroflächen in Wohnungen angeht, gerade wenn es um die Innenstadt geht. Ich denke, das ist ein möglicher, wichtiger Bestandteil, auch die Innenstadt zu beleben, so wie es zum Beispiel in Bologna auch irgendwie passiert ist, dass man sagt, um eine Innenstadt, die sich hauptsächlich auf Handel konzentriert und das bei der enormen Konkurrenz von E-Commerce, die in der Hinsicht dadurch auch immer leerer wird, dem zu entgegnen, kann man das mit Wohnen und dementsprechend mit Unternehmensansiedlung oder Gewerbeansiedlung des täglichen Bedarfs lösen. Gleichzeitig werden wir auch neue Quartiere brauchen und wir werden auch neue Wohngebiete haben. Wir sind ja auch der Meinung, dass das von einigen verteufelte Einfamilienhaus auch in Dortmund eine Zukunft haben muss. Und von daher brauchen wir den breiten Ansatz.
Herr Wester. Ja, wir müssen uns aber jetzt, glaube ich, gemeinsam Gedanken machen für die nächste Zeit, weil wir in kürzester Zeit jetzt auch mehr Wohnungen anbieten müssen, weil das Wachstum der Stadt über die Bevölkerung ist schon groß, wie wir vorgehen wollen, bezogen auf Ihre Frage. Denn natürlich kann man das so einzeln machen, der Bedarf ist da. Das bedeutet nur in der Regel meistens eigene, kleinere Bebauungspläne, größere jedenfalls, durchaus sehr viele gleichzeitig. Muss man machen. Also die müssen erstmal erstellt werden durch eine Verwaltung. Dann haben Sie darauf hingewiesen, dass es natürlich auch immer wieder Diskussionen gibt, manchmal auch Klagen, haben wir alles schon erlebt. Das heißt, diese Nachverdichtungsstrategie hat den Nachteil, dass sie langwierig sein kann und man kommt nicht in der Geschwindigkeit in die Bestände. Und ich habe auch nicht immer einzeln die Möglichkeiten, die Qualität so zu definieren, wie ich das vielleicht hätte. Und deswegen habe ich diese Frage in die Diskussion eingebracht, wenn wir es in einem tatsächlich gemeinsamen neuen Stadtteil machen. Dann komme ich schneller mit einem Bebauungsplan in mehrere Wohnungsbestände, deutlich höhere Zahl, kann Qualitäten definieren, was die Wohnung selber angeht, als auch das Umfeld, Parken, Zufahrten, Grün, das Leben drumherum, Spielplatz, alles das.
Einkaufen,
genau die Infrastruktur darum, die ich brauche. Das kann ich dann deutlich besser machen. Verkehr viel besser planen als immer, in etwas, was besteht, etwas hineinsetzen, was dann die Situation vor Ort immer deutlich verändert, weil es viele neue Menschen gibt, viele neue Verkehre gibt und das führt zu Diskussionen. Und deswegen habe ich das eingebracht, die Ratsfraktionen müssen das diskutieren, das müssen wir im neuen Rat schnell anfangen. Man kann immer sagen, alles, aber man muss sich einmal darüber verständigen, brauchen wir diesen Weg? Ich glaube, er wäre vorteilhaft für die Entwicklung dieser Stadt.
Wir kommen jetzt zu einem Thema, das war im Wahlkampf sehr virulent und auch gestern, ich möchte das ganz kurz kontextualisieren, wir zeichnen gerade am 24.09. auf, gestern war die Ruhrnachrichtenwahlarena, gestern war das ungefähr 40 Minuten, glaube ich, Thema Sicherheit und Ordnung. Es gibt ansteigenden Drogenkonsum und sichtbare Obdachlosigkeit in der City. Sie, Herr Kaluti, haben als Lösung für einen Drogenkonsumraum gestern nochmal die Treibstraße ins Gespräch gebracht. Die Frage, die ich mir an dieser Stelle, vor allem nachdem ich heute nochmal unsere Berichterstattung dazu gelesen habe, gestellt habe, ist, die Treibstraße ist von sehr vielen Expertinnen und Experten als keine gute Lösung aus den Aspekten heraus, zu wenig Fläche, nicht, also nach einer sehr interessanten Art und Weise, immer auch innenstadtnah, aber doch nicht so innenstadtnah, wie wir sie vielleicht brauchen und vor allem mit dem Fakt belastet, dass da eine Schule hinkommen wird, also die Lösung. Vermutlich nicht von großer zeitlicher Dauer sein wird. Wie kommen Sie auf die Idee, da weiterhin dran festzuhalten und wird die CDU auch weiterhin dran festhalten und keine andere Lösung vielleicht in dieser Frage anbieten?
Weil man natürlich dieses Problem auch in seiner gesamten Breite sehen muss. Es, ist gefährlich, finde ich, die Innenstadt immer nur aus der Perspektive von Drogenabhängigen zu sehen, sondern wir müssen sie auch aus einer Perspektive von den normalen Menschen sehen. Von denen, die gerne in die Stadt gehen wollen, die sich hier aufhalten wollen. Und das ist eine enorme Bandbreite, auch mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen. Wenn wir die verlieren, dann haben wir wirklich ein Problem in der Innenstadt. Und das wegen 150 Menschen. Deswegen sagen wir werden auf jeden Fall den Menschen helfen mit einem Drogenkonsumraum. Wir wollen allerdings die Attraktivität für Drogenkonsum in Dortmund reduzieren. Weil wir sind ein Hotspot. Menschen kommen überall her, die Leute sind durchaus mobil und das spricht sich auch in der Community herum, dass man in Dortmund hervorragend Drogen konsumieren kann. Und das wollen wir eben nicht. Deswegen auch eine Verkleinerung. Ich bin auch dafür wieder für eine Wohnsitzauflage. Und das ist für mich der strategische Hebel, die Innenstadt, das ist das, worum es geht, wieder urban zu gestalten, wieder attraktiv zu gestalten, damit die Menschen wieder in die Innenstadt kommen. Denn es bringt uns ja nichts, wenn die Leute einfach immer sagen, ich gehe nicht mehr in die Innenstadt, ich fahre nach Bochum zum Einkaufen und wenn ich irgendwie flanieren will, fahre ich nach Düsseldorf. Wir werden ein Riesenproblem bekommen.
Dazu aber kommt da bitte die Nachfrage Treibstraße, das war ja meine Frage. Warum halten Sie da weiteren dann fest?
Die Treibstraße ist in der Hinsicht durchaus gut gelegen, weil sie eben doch noch zentrumsnah ist, aber nicht direkt im Zentrum ist.
Und wie wollen Sie als OB, wenn Sie denn dann gewählt werden, dafür sorgen, dass diese Treibstraße, die ja im Rat abgelehnt wurde, dafür brauchen Sie eine Mehrheit, wieder auf die Tagesordnung kommt und zu einem Standort deklariert wird, obwohl er eigentlich sehr viele Mängel aufweist?
Weil ich glaube ganz einfach, wenn Sie eine Mehrheit brauchen, dann müssen Sie natürlich dafür werben. Und ich glaube, dass die Macht des Faktischen so stark gewesen ist, weil über die Grenzen der sozialen Hintergründe die Menschen das wollen. Und ich glaube, dieser Macht des Faktischen sollte man sich auch als Ratsmitglied nicht unbedingt verschließen.
Herr Westphal, Standort des zweiten Drogenkonsumraums, wie wir gerade erläutert haben, ist unklar bzw. noch offen. An den Start geht aber ein sogenannter Entlastungsraum an der Rheinischen Straße. Sie wollen das Quartier gleichzeitig aufwerten. Widerspricht sich das nicht so ein bisschen?
Nein, das ist entstanden aus dem Bürgerdialog, den wir gemacht haben vor Ort. Und da haben viele Bürger teilgenommen, weil sie erstmal verstehen wollten, was ist das, was sie jetzt hier planen. Und bei dem Thema sind die Situationen rund um deren Alltagssituation, Wohnbereich, also wie sieht der Spielplatz aus, wie ist meine Straße vor Ort, wie ist der Grünschnitt, alle mit aufgenommen worden und da werden wir mit rangehen. Das ist ja deren Alltag. Das heißt ja nicht, dass ich da eine große Sanierungsmodernisierung sofort starte, sondern deren Alltag soll bitteschön trotzdem funktionieren. Und wenn ich das noch sagen darf, weil die Frage steht, wir dürfen nicht immer die Stadt nur aus der Sicht der Drogenabhängigen betrachten. Ich weiß gar nicht, wer das tut. Jedenfalls nicht. Und wir müssen uns nur mal an die letzten Wochen zurückerinnern. Eine Museumsnacht in der ganzen Stadt voll. Der Friedensplatz bei dem Konzert komplett voll. Wir haben uns erinnert an das Silvesterkonzert auf dem Friedensplatz voll, die Cityring-Konzerte voll, den Feierabendmarkt, den das Theater macht, voll. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Situation Gourmet und Dortmund à la carte, voll. Und sehen sich am Wochenende den Wochenmarkt an mit den Weinangeboten, voll. Sind das alles Menschen, die da nicht mehr hinwollen? Nein, es sind ganz viele Menschen in dieser Stadt. Ich habe etwas dagegen, wenn wir eine Problemsituation so groß beschreiben, dass wir die Realität verlassen. Und das tut Herr Carlutti bei dieser Beschreibung. Er macht ja auch einen rhetorischen Kniff, indem er sagt, wir sind ein Drogenhotspot. Es ist zu einfach, hier Drogen zu konsumieren. Meint damit den Drogenkonsumraum, obwohl er ihn nicht nennt. Weil das ist nämlich nicht der Auslöser dafür, dass Menschen in dieser Stadt Drogen nehmen und hierher kommen, sondern es ist erst einmal die Droge selber. Wenn er der Meinung wäre, es ist der Drogenkonsumraum, müsste er ihn schließen und nicht sagen, wir wollen helfen, er ist auf. Das tut er aber auch nicht. Insofern fährt der Slalom in dieser Sache, um ein einziges Ziel zu erreichen, es möglichst problematisch darzustellen, weil er sich gerade politisch von diesem Thema ernährt. Er will keine Lösung, er will einfach das politische System so haben, dass er es weiter beschreiben kann als Problem und nicht als Lösung. Das finde ich nicht fair und das habe ich gestern und jetzt auch wieder zum Ausdruck gebracht.
Das ist, finde ich, völlig falsch, denn die Sache ist ganz einfach die, natürlich hat Herr Westphal jetzt gerade Festivals angesprochen und natürlich sind Menschen dann da und auf einmal ist Leben natürlich in der Innenstadt. Aber wenn Sie mal am Montag um 16 Uhr in die Innenstadt gehen, leer. Wenn Sie am Dienstag um 19 Uhr in der Innenstadt sind, da sind die Geschäfte noch offen, leer. Wenn Sie am Mittwoch in die Innenstadt gehen, meinetwegen um 17 Uhr, leer. Und das ist das, genau das, was das Problem ja eigentlich ist. Und ich nähere nicht mein politisches Fortkommen an einem bestimmten einem Zustand. Ich würde es überhaupt nicht gerne machen wollen. Sie haben hier nur nicht geliefert. Sie haben 3 Jahre lang überhaupt nichts hinbekommen. Und jetzt einfach zu sagen, ich würde das in der Hinsicht aufgreifen, finde ich in der Hinsicht nicht nur falsch, sondern Sie negieren wieder das Problem. Und das Problem wird überall gesehen. Und der Drogenkonsumraum, den meine ich nicht unbedingt als den Ort, wo Drogen konsumiert werden. Reden Sie mit Menschen im Kreuzviertel. Reden Sie mit Menschen in der Nordstadt. Dieses Problem wandert von der Innenstadt in die Stadt hinein, nach Ewing, nach Hörde, nach Scharnhorst. Und das Problem ist, wir müssen es einfach mal begegnen. Wir können darüber reden, wir können auch eine Kommission machen. Wenn wir aber nicht handeln, so wie Sie es gemacht haben, wird dieses Problem immer stärker werden. Und dann werden extreme Parteien davon profitieren. Und das will ich nicht. Und deswegen will ich endlich eine Lösung haben.
Da müssen wir aber ganz kurz richtigstellen, dass Herr Westphal vielleicht das Problem nicht ganz weg, aber Herr Westphal einen Sonderstab eingerufen hat und in der Situation ist das, glaube ich, das, was man am ehesten als Handeln bezeichnen kann, dass das Problem davon nicht von der Erde verschwindet, das ist dann leider so.
Aber die Resultate sind leider nicht so, dass Sie in der Hinsicht das Problem in den Griff bekommen haben. Wir müssen von den Resultaten gehen und nicht in irgendwelchen Prozessen, denn das ist ja das Problem, was wir in den letzten 5 Jahren immer gehabt haben.
Sie haben vielleicht 5 Jahre Zeit, es dann besser zu machen.
Ja, aber dann müsst ihr auch sagen, was? Und das tut er halt nicht. Ja, dann müssen Sie nur sagen, was Sie anders machen wollen, als das, was wir
schon tun. Ich möchte, dass der Drogenkonsum in dieser Stadt unattraktiv gemacht wird.
Was
dass
Sie
wir,
tun wollen,
dass
nicht, was
wir
Sie möchten.
Mehr KOD-Kräfte einstellen, die den Drogenabhängigen diesen Ort in der Hinsicht ein wenig unattraktiv gestalten. Gleichzeitig brauchen wir mehr Hilfe für die Menschen, die auch nicht eingestellt worden sind. Aufsuchende Sozialarbeit im Drogenkonsum haben wir 2 Stellen. Da wurde immer geredet, wir brauchen mehr. Da hat das Sozialdezernat geschlafen bzw. gemauert, hat nichts getan. Und von daher haben wir eine Situation, die völlig unbefriedigend ist. Wir brauchen mehr KOD-Kräfte und wir brauchen mehr aufsuchende Sozialarbeit.
So, jetzt haben wir wieder dieselbe Situation. Er macht genau die Vorschläge, das zu tun, was ich seit 3 Jahren tue und hält das für was ganz anderes und wirft mir vor, ich habe nichts getan. Er hat selber keine Idee, weil er weiß, wenn das so sein sollte mit den Drogen, er weiß selber, dass das nicht durch den Drogenkonsumraum ist, sondern durch die Droge. Und er weiß selber auch, er kriegt die Droge nicht aus der Stadt. Und deswegen soll er aufhören, den Menschen das Blau vom Himmel zu erzählen, weil das wird nicht gut ausgehen.
Das ist in der Hinsicht auch wieder falsch, weil ich sage einfach, weil Sie haben diese Lösung nicht gemacht. Wenn ich sage, wir brauchen in der Hinsicht 200 Kräfte und Sie haben es nicht geschafft, von 50 nach oben zu gehen, sondern das war die CDU-Fraktion, die es durchgesetzt hat, dass 20 mehr KOD-Plätze eingestellt worden sind. Wir haben 78 in einer Stadt von 615.000. Da haben Sie in der Hinsicht nichts getan. Und da können Sie nicht sagen, ich möchte genau dasselbe wie Sie. Nein, ich möchte endlich Resultate haben. Und Sie haben keine Resultate geliefert.
Doch, die Resultate sind ja da. Wenn Sie sich die Statistik der Polizei anschauen, wie viele Drogendelikte sie in der Zeit aufgedeckt hat, wie viele Haftbefehle abgeschlossen wurden, was alles getan wurde, auch durch den KOD, der genau dafür sorgt, dass aggressive Belästigung durch die Menschen reduziert wird, dass wir alles dafür tun, dass sie in eine soziale, psychologische Betreuung kommen, weil da gehören sie nämlich hin, sie sind krank, dass sie aufhören, auf der Straße zu sein, um unsere Menschen nicht zu belästigen. Das ist alles das, was wir tun. Und sie haben im Kern keine neue Idee. Da können Sie nochmal sagen, 200 statt 50, das ist alles nicht wichtig, wie viel, sondern entscheidend ist, was kann man anders wirklich tun? Und das müssen dann die Menschen auch hören und das ist so nicht. Übrigens, auch die Erzählung montags leer, dienstags leer, mittwochs leer, auch nicht richtig. Wir haben eine Zählung installiert. Ein privates Unternehmen zählt an Westhelwig die Frequenz der Stadt. Die Frequenz ist nach Corona richtig wieder hochgegangen. Es sind über 1,9 Millionen Menschen, die jedes Jahr durch die Fußgängerzone gehen. Es ist nicht leer. Wir sollten aufhören, so zu reden, weil das dem Handel doch auch nicht hilft, wenn wir das tun. Weil dann öffentlich darüber erzählt wird, dass man sich nicht mehr wundern darf, wenn Leute sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Wir haben Befragungen durchgeführt von Menschen, die in der Stadt sind. 3-mal hintereinander, sowohl im Winter als im Sommer. Und die sagen uns, Es hat sich deutlich was getan. Es gibt Resultate. Sie wollen sie nicht zur Kenntnis nehmen, weil ihre Story dann kaputt ist.
Nein, weil die Realität, muss ich mir auch immer sagen, weil die Realität eine andere ist. Schauen Sie sich auf dem Westen Hellweg an, und zwar an den Rändern. Da ist es leer, da haben Sie Leerstand, weil da nämlich kein Mensch mehr sich befindet. Von daher müssen wir Probleme ansprechen. Da helfen auch keine Schönreden. Und wenn Sie zum Beispiel von der Reinoldikirche hin zur Tiergalerie gehen, das sind 930 Meter. Und ein Freund von mir hat das letztens gemacht. Er wurde 24 Mal angesprochen von Drogenabhängigen, von Bettlern. Von diesen 24 Mal wurde er in 13 Mal auch noch mal heftigst angesprochen. Das sind die Realitäten. Es ist schön, wenn Sie Ihre Statistik haben, aber es geht um die Realität. Es geht darum, dass Menschen angesprochen werden
und derjenige
nicht mehr in die Stadt gehen. Und ich will dieses Problem lösen. Und vielleicht mögen bestimmte Ansätze schon in der Hinsicht praktiziert worden sein, nur hier haben wir es nicht gemacht. Und das ist in den letzten 5 Jahren immer schlimmer geworden, und da haben die Menschen schon in der Hinsicht ihre Meinung gefällt.
Im Kona-Wahlkampf 2020 war Klimaschutz das Thema, also das heißt, es ist das Thema überhaupt. Und in diesem Wahlkampf, also 2025, hat man sehr wenig davon gehört. Auch von Ihnen beiden habe ich da relativ wenig zu vernommen. Ist es einfach dann nicht opportun, wenn es medial einfach nicht irgendwie in den Charts ist, davon nicht zu reden? Oder ist Ihnen das Thema schlichtweg egal? Herr Westphal, bitte.
Nein, es ist überhaupt nicht egal. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt 2020 das dominierende Thema war. Es gab auch damals schon viele, viele Themen. Die Klimaneutralität, die Entwicklung einer Großstadt ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns alle. Und dabei geht es immer um zwei Kernpunkte, um die Frage der Mobilität und wie wir unseren Verkehr organisieren. Und das zweite ist, der große Bereich der CO2-Ausstöße in einer großen Stadt ist die Wärmeversorgung der Menschen in ihren Häusern, in ihren Wohnungen, in ihren Schulen, in ihren Unternehmen. Und das ist die große Aufgabe. Und das ist keine kleine Aufgabe, sondern auch mit hohen Investitionen verbunden. Wir haben ja über die DEW eine kommunale Wärmeplanung aufgelegt, übrigens bundesweit ganz führend als erstes, als man in Berlin noch darüber diskutierte, ob man den Kommunen helfen müsse, eine solche Planung aufzubauen, waren wir schon dabei. Da ist jetzt auch ein Preisschild dran. 2 Milliarden Euro, wenn wir das komplette Netz, was technisch gehen würde, so ausbauen. Das macht deutlich, was das für eine Mammutaufgabe ist. Und deswegen sagen wir, wir werden es beginnen. Wir haben es ja auch schon begonnen mit dem Umbau. Wir werden weitere Schritte gehen. Aber es muss deutlich werden, dass Bund und Land mit Investitionshilfe daran müssen, wenn man das ausbauen will. Im Verkehrsbereich, ganz klar aus meiner Sicht, Hauptsachpunkt ist dabei der öffentliche Nahverkehr. Weil das ist derjenige, der am meisten Menschen dann transportieren kann, ohne sozusagen das Auto benutzen zu müssen. Deswegen ist der Ausbau ganz wichtig. Hat vor 5 Jahren genau die gleiche Rolle gespielt. Und ich habe mich immer da auch schon eingesetzt, zum Beispiel die Linie nach Kirchlinde jetzt auszubauen. Wir sind in der Planung, wir machen das jetzt, die Haarbahn auszubauen. Wir sind auch hier in der Umsetzung und werden das machen. Als dann auch nochmal die Taktverdichtung durch mehr Fahrzeuge. Das hat die DSW umgesetzt, hat Fahrzeuge gekauft, es werden noch weitere folgen. Dann kann der ÖPNV auch wieder an Qualität, an Sicherheit und Verlässlichkeit gewinnen. Das wird ganz wesentlich sein für eine klimaneutrale Stadt. Der Umbau der Wohnungen, der Wohnungshäuser, auch Genossenschaften, die das alles betreiben, ist auch ein riesiges Thema. Weil ich muss umbauen und gleichzeitig darf es nicht so teuer werden, wie die Menschen, die da drin leben. Das machen einige sehr vorbildhaft, wie Viva West zum Beispiel, Bergmannsgrün heißt das, genau. Und das sind so Projekte, die wir fördern. Da ist viel Bewegung drin.
Das Ziel 2035 klimaneutral, ist das realistisch?
Ich war nie der oberste Freund davon, ein solches Ziel zu setzen, sondern ich habe immer dafür geworben, lasst uns konkrete Schritte machen. Das, was wir leisten können, das leisten wir mit aller Überzeugung, mit noch mehr, was wir können. Und wo wir da hinkommen, das werden wir als Stadt sehen. Aber ob das Ziel das ist, also ich habe ja gerade beschrieben, was das bedeutet. Und wir müssen dafür alle Kraft aufwenden. Das ist mein Vorgehen.
Herr Kaluti, Sie haben bei einer Podiumsdiskussion gesagt, man müsste sich den Realitäten anpassen in Bezug auf das Ziel 2035 klimaneutral. Wie ist da jetzt Ihre Meinung und wie blicken Sie auf das Thema Klimawandel im Wahlkampf?
Ich finde auch, dass das Thema nach wie vor extrem wichtig ist und dass das jetzt vielleicht in der Debatte nicht primär behandelt wurde, sagt ja nichts aus über die Wichtigkeit. Ich würde eher sehen, das ist ein Thema, das mit allen anderen Themen, jetzt mal außer dem Thema Sicherheit und Ordnung, eigentlich das Fundament bietet. Gerade eben, was Mobilitätswende angeht und Energiewende, da ist es ja ganz besonders stark. Und da denke ich auch, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor natürlich, einmal unseren öffentlichen Nahverkehr auszubauen, zu vertakten, ihn so attraktiv zu machen, dass mehr Menschen ihn nutzen. Das ist meines Erachtens viel zu wenig, das sind 21% im Gegensatz zu 49%, die mit dem Auto unterwegs sind. Und das heißt eben auch, wir müssen sehen, welche Linien wir erweitern, wie wir die Taktung besser gestalten, aber auch, wie wir auch in den Bahnen die Sicherheit erhöhen. Denn der beste öffentliche Nahverkehr, der nützt uns nichts, wenn die Leute sich unsicher fühlen. Also wir sind wieder so ein bisschen beim anderen Thema. Wenn ich zum Beispiel höre, und ich rede ja mit Menschen, die sagen, ich gehe um 9 Uhr oder ab 9 Uhr abends nicht mehr in die U-Bahn oder in den Bus, weil ich mich nicht mehr sicher fühle. Also sind das verschiedene Themen, die miteinander korrespondieren. Genauso hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht auch dann bei den städtischen Gebäuden anfängt, was mit Dachbegrünungen angeht, Fassadenbegrünungen. Die Parteien hatten alle große Baumpflanzprogramme für die nächsten 5 Jahre, damals 2020. Da ist leider nicht so viel draus geworden. Da finde ich, das muss man auf jeden Fall wieder angehen. Also es sind ganz, ganz viele Themen und natürlich ist es mit immensen Kosten auch verbunden. Und da reden wir wirklich da gerade mit dieser Zahl, 2 Milliarden, das ist höchstwahrscheinlich sogar die Minimumzahl. Und der müssen wir uns stellen. Und das meine ich, wir müssen uns den Realitäten anpassen. Wichtig ist, dass wir den Einstieg geschafft haben und eben stetig gehen. Und da denke ich auch, ist es wichtig, nicht unbedingt sich an einer Zahl festzumachen, sondern es muss natürlich auch wirtschaftlich und sozial verträglich sein.
Aber es würde sich am Ende lohnen, dann dieses Geld auszugeben.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dagegen sage ich es auch nicht. Und das Erstaunliche ist ja zum Beispiel, dass private Unternehmen in manchen Bereichen schon viel, viel weiter sind als die Stadt. Also wenn ich daran denke, wie da Energie schon anders organisiert wurde, von dem Gas weg hin zu Photovoltaik, zu Wasserstoff, finde ich, kann man sich da einiges abschauen, das man auch für die Stadt nutzen kann.
Vor der Wahl ist auch nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir kommen zur Wahlnachlese und natürlich gleich auch zu einer Vorschau. Sie haben gedacht, das Thema käme nicht. Lassen Sie uns über den Wahlabend, über markante Zitate reden und auch die Ergebnisse sprechen. Sie sind ja heute jetzt bei einer Ehrenamtsinitiative und nicht in einem Mediaport mit einer 180.000 Euro teuren Videoleinwand, aber dennoch wollen wir Ihnen was vorspielen.
Denn wir haben noch was zu besprechen. Die jetzt auch Wahlkampf zusammen machen. Und das meine ich ganz ernst. Das, was ich in dieser Kampagne von dem parteilosen Krämer gesehen habe, nicht in seinen schönen Videos und seinen Säuselauftritten in den gemeinsamen Diskussionen, sondern schaut euch mal in die WhatsApp-Gruppen von dem um oder in seinem Instagram-Kanal und was Freunde von ihm machen. Einer heißt Heiko, der andere wassert irgendwo rum. Schaut euch mal an, was die da reden. Das ist offen rassistisch und rechtsextrem. Es kann nicht sein, dass die bürgerliche Mitte in dieser Stadt so auf dem Leim der Rechten geht. Da werden wir dagegen. Wenn ich gerade bei Geschichte war, muss ich heute Abend wirklich sagen, finde ich auch gut, dass das Gespenst aus dem Süden mit dem Geldadel jetzt wieder nach Hause fährt.
Herr Westphal, war das jetzt Ihr grüner Veggie-Day-Moment, wo Sie sich selbst sabotiert haben?
Ich weiß gar nicht, was dieser Veggie-Day-Moment jetzt ist, wenn ich ehrlich bin. Bin ich gerade überfordert.
2014
bin da nicht so bewandert in der grünen Parteigeschichte. Aber ich glaube, ich habe jetzt am Montagabend da was zugesagt. Ich habe gestern Abend was dazu gesagt. Ich würde das jetzt hier wiederholen. Ich wollte das, was mir tatsächlich nicht so gefallen hat, über den Wahlkampf, über diese Stadt gesprochen hat, zum Ausdruck bringen. Das ist mir offenkundig nicht gelungen, dafür habe ich mich entschuldigt. Und nun ist es auch gut.
Die Rede hat allerdings auch bei vielen in der SPD, bei den Grünen und auch der Linken Zustimmung ausgelöst. Ein Kommentar, den ich mehrfach gehört habe: Die Rede hat uns abgeholt. Was ist denn jetzt im Endeffekt schlimmer? Was hat denn mehr geschadet? Die Aussage selbst oder Ihre Entschuldigung?
Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt.
Herr Kaluti, nach der Veröffentlichung des Oppländer Wahlaufrufs für Martin Krämer sagten Sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass bedauerlich sei, dass man das bürgerliche Lager spaltet und minimiert. Sie sprachen ferner davon, dass davon könnte am Ende die AfD profitieren. Wie bewerten Sie es jetzt persönlich, dass Sie mit Herrn Krämer nun einträchtig über den Dortmunder Wochenmarkt streiten?
Das bewerte ich als sehr, sehr gut, weil das bürgerliche Lager wieder zusammengefunden hat. Denn es ist nämlich eben nicht ein Lager gewesen, wo wir Rassismus, menschenfeindliche Äußerungen haben oder wo wir Menschen haben, die mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Das sind alles diese spalterischen Tendenzen, die letztendlich unserer gesamten Gesellschaft nicht gut tun. Ja, dass man Menschen nimmt aus bestimmten Stadtteilen und dann sagt, die sind in der Hinsicht die Bösen, das sind die irgendwie die Schlechten. Deswegen ist es gut gewesen, dass das bürgerliche Lager wieder zusammengekommen ist, und das bürgerliche Lager ist ja viel, viel breiter. Das bürgerliche Lager ist auch nicht ein Lager, das von den Finanzen abhängt, sondern es ist eine Frage der Lebenseinstellung. Das ist eine Frage der Kultur. Und es ist auch immer in der Hinsicht eine Frage der Toleranz. Deswegen finde ich solche Äußerungen sehr gefährlich. Man muss da wirklich sehr, sehr stark aufpassen, wie sie eben am 14.09. von Herrn Westphal getätigt worden sind, damit wir am Ende den Menschen ja sagen können, es gibt ein Dortmund und dazu gehören alle. Da gibt es auch bestimmte Differenzen, was Meinungen angeht. Aber wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen, gerade in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft und unser politisches System sowohl von außen als auch von innen, von den Extremisten, unter Beschuss kommt.
Etwas, was ich mich nach gestern gefragt habe, beziehungsweise im ganzen Wahlkampf. Wir haben ja drei große Umfragen in den Ruhrnachrichten erlebt und danach immer den Aufschrei, oh, der Westphal wird eingeholt, Kaluti holt auf, Martin Krämer holt auf einmal auf. Und gestern dieser Moment, wo gesagt wurde, wir haben jetzt eine neue Umfrage zur Stichwahl, 50-50. Glauben Sie persönlich, dass diese Fokussierung auf Umfragen zum Teil dem Wahlkampf schadet oder ihn verbessert, weil man vielleicht eine gewisse Tendenz doch daraus erahnen kann? Herr Westphal, bitte.
Also Umfragen schaden dem Wahlkampf nicht, überhaupt nicht, die gehören sogar dazu. Aber wir haben eine Situation, das mache ich gar keinen zum Vorwurf, das ist relativ normal. In Kommunalwahlkämpfen haben Sie nicht so viele Umfrageinstitute, sondern es ist halt eins. Und wenn Sie eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl sehen, dann haben Sie manchmal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann sieht man auch die Bandbreite von Meinungsumfragen. Und wenn Sie sich mit Menschen unterhalten, die Meinungsforschung betreiben, das mache ich sehr häufig, dann beschreiben die Ihnen auch die große Problematik von Meinungsforschung heutzutage mit Mobiltelefon, Erreichbarkeit, Personen, die am Telefon was, wie, auf welche Frage sagen. Das sind alle sehr nachdenklich. Und ich habe einfach nur darauf hingewiesen, dass das Institut, was jetzt hier immer wieder zitiert wird, auch häufig halt daneben lag. Das passiert, das ist ja gar nicht ehrenrührig. Das ist ja Meinungsforschung und nicht Meinungsmache. Die wissen es halt auch nicht. Und deswegen bin ich da nicht so darauf fokussiert. Ich nehme das zur Kenntnis, verstehe auch, dass das medial so eingesetzt wird. Aber ich mache es mir nicht zu eigen. Ich betreibe auch keine eigene Meinungsforschung für meinen Wahlkampf in dem Sinne, sondern ich rede mit den Menschen. Und deswegen habe ich ein ungefähres Gespür, was in dieser Stadt tatsächlich stattfindet und wer wie auf die Welt guckt. Da brauche ich das Meinungsforschungsinstitut dann nicht dafür. Aber dass das im Wahlkampf gemacht wird, ist völlig in Ordnung.
Herr Kaluti, vor allem Sie waren ja bei der zweiten Umfrage in so einer Presse zu lesen, dass Sie bei den 17% waren, beziehungsweise 18%, und Herr Krämer aufgeholt hat. Und dann hieß es, Herr Krämer holt auf und kann vielleicht den Kaluti schlagen. Wie haben Sie das mit den Umfragen im Wahlkampf empfunden? War es eher Hämmer oder war es Beschleuniger?
Also ich fand die Umfragen interessant. Und ich glaube, sie sind in gewisser Weise immer eine, ja, so eine Richtung, wohin es denn gehen könnte. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mir die Umfragen und die Wahlen der letzten Jahre angesehen habe, da gab es da schon gewaltige Diskrepanzen. Also von daher finde ich, schaut man sich die an, aber man richtet nicht sein politisches Handeln oder gar seine eigenen Entscheidungen dahingehend aus. Ich glaube, das wäre auch nicht gut, zumal wir wirklich eine derartige Fülle an Umfragen haben. Und das ist gerade für die Medien, glaube ich, immer ganz interessant. Aber für Politik, da geht es ja wirklich um Grundsätzliches, um Überzeugungen auch und um persönliche Haltungen. Das ist von Umfragen nicht wirklich beeinflussbar. Und deswegen ist es eine gute Leitplanke eventuell, aber am Ende muss man sich immer sagen, entscheiden die Menschen. Und das ist die einzige Umfrage, die dann zählt.
Umfragen sind ja nur ein ganz kleiner Baustein. Wenn wir jetzt auf die letzten 5 Jahre oder wenn wir auch nur die letzten 2 Jahre zurückschauen, was sich in Social Media und auch im Journalismus getan hat, können wir ja eigentlich auch feststellen, dass zumindest in der großen Tageszeitung eine Veränderung gab. Es gab eine, kann man fast sagen, über Jahre eine ziemliche Dürre in der politischen Berichterstattung. Das war fast schon verpönt, über Politik zu berichten. Das war gar nicht so interessant. Aber in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren gab es wesentlich mehr Berichterstattung bei den lokalen Tageszeitungen, bei der lokalen Tageszeitung, die aber doch sehr stark an Kampagnenjournalismus erinnert hat. Man könnte es auf den Nenner zuspitzen, die Ruhrnachrichten gegen Thomas Westphal. Die Bewertung der Amtszeit und Ähnliches, da war ja sehr viel zu lesen. Herr Westphal, was macht das aus Ihrer Sicht mit der kommunalen Demokratie, wenn man Kampagnenjournalismus erlebt?
Das ist jetzt ja erstmal Ihr Begriff. Und es steht Ihnen auch frei, das so zu sagen und so zu sehen. Sie sind ja selber im Medienbetrieb auch mal noch tiefer drin gewesen in diesem klassischen, haben Ihren eigenen Weg gewählt. Ich würde erstmal der Beschreibung zustimmen, dass sich da sehr viel ändert in der ganzen Struktur von Medien und dass auch Tageszeitungen ein Problem haben, im Markt noch vorzukommen. Das sehe ich auch so, das sehen alle so, das wird auch sonst, glaube ich, niemand bestreiten. Klar, und es ist natürlich schon so, dass es in dieser Stadt schon mal mehr gegeben hat und dass es jetzt schon weniger ist. Man kann ja von Landschaft eigentlich nicht mehr sprechen. Aber alles andere ist jetzt Ihre Bewertung, das will ich gar nicht so bewerten. Es könnte mehr und bunter werden. Ich glaube, es wird sich auch weiterentwickeln. Also ich sehe es ja an verschiedenen Stellen, wie solche Formate wie den Nordstadtblocker und andere. Ich glaube, das wird weitergehen in diese Richtung und es wird wieder bunter werden. Macht es aber auch nicht einfacher, weil, das wissen wir ja, so eine zentrale Reichweite von Medien, die dann alle erreichen, gibt es dann am Ende nicht mehr, sondern viele kleine, wie es immer schön heißt, Blasen. Und ob das für die Gesellschaft in der Form der gemeinsamen Konsensfindung, des Zusammenführens gut ist, da mache ich noch Fragezeichen dran. Aber wir können das gerne weiter begleiten. Ich möchte an dieser Stelle mich auch bedanken bei den Nordstadt-Bloggern, weil ihr das seit Jahren tut. Seit, ja, ich glaube, einiger Zeit schon mittlerweile. Ne? In eurer Form, und das ist richtig gut, das brauchen wir. Und ich möchte eigentlich viele ermutigen, einen ähnlichen Weg zu gehen.
Herr Kaluti, wir haben das ja auch zuletzt auch am Wahlabend dann nochmal drüber gesprochen. Dem bis auch heute schon mehrfach angesprochenen Bewerber aus der freien Wirtschaft, ein ehemaliger Geschäftsführer eines Medienunternehmens, der maßgeblich beraten wurde von einer ehemaligen Tageszeitungsredakteurin und das Feld von hinten ein Stück weit aufgerollt hat, zumindest versucht haben. Sie haben das Vorgehen und diese Art und Weise der Berichterstattung der Ruhrnachrichten hat Sie an den Medienunternehmer Alfred Hugenberg erinnert, der die Nazis in der Weimarer Republik nach vorne geschrieben haben. Wie haben Sie das erlebt?
Ich muss sagen, dass die, jetzt mal losgelöst von der Kampagne von Herrn Krämer, die Berichterstattung der Ruhrnachrichten vor allem den Ruhrnachrichten zu denken geben sollte. Sage ich ganz bewusst, auch so, ich nenne auch ganz bewusst die Zeitung. Eben, ich finde es seltsam und ich finde es ein wenig alarmierend, wenn ein Chefredakteur schreibt, die Brandmauer muss fallen. Sie muss fallen. Und da wird für mich eine Situation hergestellt, dass eine rechtsextreme Partei salonfähig gemacht werden soll. Und das finde ich gefährlich. Und da musste ich mich wirklich an Alfred Hugenberg erinnern, oder habe ich mich daran erinnert, wie dieser die Nationalsozialisten hofiert hat und in der Hinsicht auch mit an die Macht gebracht hat. Und jetzt kann man sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt vielleicht manchmal Parallelen. Und deswegen finde ich, ist die Vielfältigkeit einer Medienlandschaft enorm wichtig für die Demokratie. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie so eine Veranstaltung machen. Sie ist Demokratie technisch extrem wichtig. Und ansonsten muss ich sagen, diese Form des Journalismus, die wir haben, mit dem werden wir wohl leben müssen. Ich glaube, die goldenen Zeiten des Journalismus, wo wir Berichterstattung hatten und Kommentare hatten, die das dann dementsprechend durchaus unterschiedlich bewertet haben, wo aber auch Zeitungen in sich vielstimmig waren. Wo in der einen Seite meinetwegen ein Kommentar war, der pro etwas war und am nächsten Tag kam die Gegenhaltung, die werden wir vielleicht so nicht mehr sehen. Und ich empfinde das als einen, ja, auch als einen Kulturverlust, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher sehe ich dieser Entwicklung eher ein wenig mit Sorge entgegen und kann nur hoffen, dass sich durch die Medien und auch durch die elektronischen Medien, durch Blogs, sich dann doch eine Alternative bietet, die in der Hinsicht wichtig für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt auch ist.
Wenn Sie Interesse an dem Thema haben, nicht nur Sie beide, sondern auch generell die Menschen, die Nordstadt-Blogger machen ja eine Veranstaltungsreihe mit unterschiedlichen Themen. In der vergangenen Woche hatten wir das Thema Kulturkampf vor der eigenen Haustür, Kultur unter Druck als ein Thema. Im kommenden Monat, im Oktober, werden wir eine machen zum Thema Lokaljournalismus, Retter oder Sargnagel der Demokratie. Da werden wir diskutieren mit Menschen aus der Wissenschaft, mit LokaljournalistInnen und auch mit Politikern. Sie sind herzlich eingeladen. Ich hätte gerne auch in der Runde Herrn Ostrowski begrüßt, aber der hat uns leider abgesagt mit dem Hinweis, Sie hätten sehr viele wichtige Projekte und stünden für so eine Debatte für die nächsten 2 Jahre nicht zur Verfügung. Schade, wäre interessant geworden.
Zum Abschluss. Der Rat ist gewählt. Er ist groß, er ist so bunt wie nie. Das Entscheidende nach der Wahl, man muss ja Mehrheiten finden. Das ist auch Ihre Aufgabe, auch wenn es da natürlich die Fraktion gibt. Aber Herr Westphal, Sie haben das jetzt 5 Jahre gemacht. Sie haben gesagt bei unserem Interview, Dortmund braucht weniger Streit und Hass. Nun haben Sie mit einer Aussage polarisiert, haben sich dafür entschuldigt. Und trotzdem ist bei vielen die Frage aufgekommen, wie möchten Sie dann, wenn so ein Ton wiederkommt, sollte er wiederkommen, im kommenden Rat Mehrheiten organisieren?
Naja, das habe ich in den letzten 5 Jahren ja auch gemacht. Also die Aufgabe des Oberbürgermeisters an der Stelle ist es nicht, zuallererst Mehrheiten zu organisieren. Das klingt ein bisschen falsch, glaube ich, sondern die Verwaltung versucht, die sachlichen Themen mit den Fraktionen zu beschäftigen und zu besprechen. Die Fraktionen im Rat müssen miteinander einen Weg finden. Ich glaube, da sind sich auch irgendwie alle einig. Die Frage ist nur wie, das ist halt noch ein bisschen offen, eine Mehrheitskonstellation hinzubekommen, die stabil ist, die uns tatsächlich nicht nur so durch die Jahre trägt, sondern die die wichtigen Sachen, die für die Stadt hohe Bedeutung haben, wie zum Beispiel der Bau von Schulen, der richtig Geld kostet. Wenn wir 4 Gymnasien und Gesamtschulen bauen wollen, das haben wir vor, dann müssen wir in diesem Rat dafür stabile Mehrheiten haben. Wir dürfen nicht in jeder Sitzung das wieder hinterfragen. Und das als Beispiel. Ne? Weil wenn wir es hinkriegen, muss man es so machen. Und das muss jetzt zwischen den Fraktionen geklärt werden. Das ist auch in der Abstimmung, ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen ruhiger darum, öffentlich, ist auch gut so, weil das muss man jetzt mal miteinander besprechen. Außerdem muss ja auch jetzt nochmal die OB-Wahl dann fertig sein. Aber ich glaube, es gibt die Wege und ich kann alle nur ermuntern, das so zu machen, eine gute Mehrheit zu finden, damit wir das miteinander hinbekommen. Ich glaube aber, dass das geht.
Dann eine kurze Nachfrage, haben Sie die letzten 5 Jahre mit wechselnden Mehrheiten als, sagen wir mal, unkonstant wahrgenommen?
Nein, die letzten 5 Jahre waren ja nicht wechselnde Mehrheiten im klassischen Sinne, wie wir das vorher schon mal hatten, sondern es gab ja eine Plattform zwischen Schwarz und Grün, das wissen alle, die aber keine eigene Mehrheit hatte. Sie war ein großer Block, aber kein ausreichender. Und deswegen gab es natürlich dann wiederum wechselnde Mehrheiten. Aber das war noch was anderes als zuvor, wo es solche Absprachen dann, also da gab es keine Plattform. Es gab, glaube ich, mal eine, natürlich eine rot-grüne Koalition, 2005, glaube ich, zuletzt, und danach nicht mehr solche Verbindungen. Das war jetzt neu. Sollen andere bewerten, wie gut das war. Aber ich glaube, die nächsten 5 Jahre brauchen auch nochmal neue Antworten darauf. Eine einfache Plattform, Prep-Plattform, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Aber das müssen die entscheiden, die jetzt dran sind. Und ich glaube, das tun die auch und haben da ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Kommen wir dann vielleicht zur CDU und Grünen. Sie haben ja in der letzten Legislatur, beziehungsweise die Fraktion der CDU, haben da eine Projektpartnerschaft gegründet mit der CDU, mit den Grünen, Entschuldigung. Denken Sie, das ist, wenn Sie jetzt als OB da drauf schauen, ein weiter gangbarer Weg oder sollte man vielleicht mit der SPD Mehrheiten suchen oder vielleicht ganz kreativ werden?
Ich glaube, da ist der Weg völlig offen. Ich finde, wir haben, das ist ja das Gute bei der Kommunalpolitik, dass die Sachthemen, die eben zur Entscheidung anstehen, sich manchmal sogar diese Mehrheiten selbst oder diese Mehrheiten einfach finden. Und ich glaube ganz einfach, dass die demokratischen Parteien gerade in der Kommunalpolitik in permanenter Kommunikation sind und dementsprechend auf die Sachthemen bezogen sind. Und deswegen würde ich auch ganz ehrlich sagen, das Thema ist wichtig und dann muss man mit der Kommunikation anfangen und eben die Mehrheit finden. Und der Rat, so wie er jetzt ausschaut, lädt ja förmlich dazu ein. Und dem sehe ich eigentlich mit großem Interesse entgegen. Und ich glaube auch, dass das Verantwortungsbewusstsein bei den handelnden Personen so weit ausgeprägt ist, dass man da auch eine gute Lösung finden wird.
Müssen sich die Demokratinnen und Demokraten im Rat noch stärker zusammenraufen, wo die AfD-Fraktion jetzt deutlich größer geworden ist?
Das, ich bin sicher, das wird nochmal dazu beitragen, höchstwahrscheinlich. Ja? Denn wir müssen Ergebnisse liefern, wir müssen gute Lösungen liefern. Und von daher kann es sein, aber auch da sehe ich dem eher positiv entgegen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dadurch trotzdem sehr, sehr gut weiterhin funktionieren wird.
Herr Wester?
Ja, müssen Sie, aber raufen klingt so schon wieder nach Gewalt, hätte ich fast gesagt, jedenfalls ein bisschen ruppiger, miteinander wieder reden, was auch vorher stattfand. Aber schon richtig, die sachliche Frage nach vorne stellen, die Verständigung darüber herzustellen, das ging in den letzten 5 Jahren auch und das wird auch in den nächsten 5 Jahren gehen.
Am Sonntag entscheidet sich, wer von Ihnen beiden Oberbürgermeister der Stadt Dortmund wird. Die Wahlergebnisse am 14. September haben gezeigt, es kommt auf jede Stimme an, also gehen Sie wählen. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Und Dankeschön.